Der Wohlstandsbildner-Podcast mit Andreas Ogger, heute mit dem Thema: Wann ist der beste Zeitpunkt einer Investition? Und warum kann es riskant sein, wenn man sein Geld so lange wie möglich auf dem Konto lassen will? Es geht um die Frage einer Frau, die investieren will. Wir nennen sie hier einfach mal Maike, auch wenn sie anders heißt. Maike ist über die Hinweise in meinem Finanzseminar auf eine Vermögensanlage gestoßen, die sie recherchiert hat. Die meisten meiner Podcasts übrigens verdanken ihre Existenz genau solchen Fragen. Fragen, die mir zeigen, was die Leute draußen in der heutigen Geldwelt beschäftigt, und Fragen, die mir auch manchmal unfreiwillig demonstrieren, woran es in Deutschland wirtschaftlich mangelt. Zurück zu Maike und ihrem interessanten Investment. Da ging es nicht um eine börsennotierte Geldsammelstelle, die man jederzeit betreten und aus der man jederzeit aussteigen kann, sondern um einen Topf. Um einen Topf mit einer bestimmten, nicht mehr veränderbaren Kapitalmenge für eine bestimmte Anzahl von Investoren. Und irgendwann ist der Topf voll und dann kann niemand mehr mitmachen, was den Vorteil hat, dass Gewinne, wenn denn welche entstehen, nicht mehr verwässert werden können. Weil aber der Topf eine bestimmte Größe hat, also begrenzt ist, kann er auch nur für einen begrenzten Zeitraum zum Investieren offenstehen. Denn sonst würde er ja irgendwann überlaufen. Man muss ihn also schließen, wenn er voll ist. Und daraus wurde der Name für diese Anlageklasse abgeleitet, nämlich geschlossene Fonds. Ja, diese Anlageklasse hat es über Jahrzehnte geschafft, sich einen sportlich schlechten Ruf aufzubauen. Kann man wirklich sagen, denn mit Chipsfonds und anderen Konstruktionen dieser Art wurden schon Milliarden verbrannt. Doch um diese Geschichten soll es heute nicht gehen. Ich sage nur, ja, geschlossene Fonds sind gefährlich für Leute, die nicht wissen, was sie tun. 80% der in Deutschland angebotenen geschlossenen Fonds tragen in meinen Augen sowas wie eine Lizenz zur Geldvernichtung mit sich herum und sind daher höchst verzichtbar. Weitere 16% sind vertretbar, aber nicht grandios. Und wie in jedem Lebensbereich, ja, da gibt es auch unter den geschlossenen Fonds 4%, und die begeistern durch Leistung, Transparenz, tolle Projekte. Und die sind deswegen auch ein Segen für die Finanzwelt und für unsere Wirtschaft. Wer weiß, wonach er suchen muss, wird genau diese 4% finden. Jetzt halte ich mich ganz eng ans wirkliche Geschehen. Und ich zitiere mal ungekürzt meine Antwort auf Maikes Frage, was ich denn von ihrem vorgeschlagenen Investment halte. Ich habe geschrieben: Du hast da ein brillantes Anlageprodukt gefunden für eine überschaubare Laufzeit und für viel Sicherheitsbedürfnis. Ich nutze es gerne für Mandanten, die Kapital zur Einmalanlage zur Verfügung haben und damit leben können, wenn es für 5 oder 6 Jahre angelegt ist. Zwischenzeitliche Renditen gibt es hier nicht. Zum Wohle der endfälligen Rendite. Schließlich zehrt jede Art von Vorabausschüttung am Kapitalstock und nimmt der Wertschöpfungskette etwas an Kraft. Dieses Geld thesauriert, also reinvestiert das Management in diesem Fall, und strebt deshalb auch eine zweistellige Rendite an. Jetzt schreibt mir Maike zurück, nachdem sie sich mit den Details der Anlage beschäftigt hat: Die Beitrittsphase geht ja bis Mitte 2021. Was passiert mit dem Geld, das bereits jetzt bis dahin eingezahlt wurde? Gibt es darauf auch Erträge oder geht es quasi erst Mitte 2021 los? Dazu muss man wissen, jetzt ist Anfang 2020. Kann ja irgendwie auch nicht sein, dann würde ja keiner früh zeichnen. Erklär mir das mal bitte. Genau das will ich hiermit tun und ich tue es jetzt etwas ausführlicher für Investoren, die tiefer schauen wollen in die Konstruktion einer gelungenen Finanzanlage. Tatsache ist also für Maike, dass unsere große Regulierungsstelle für Geldanlagen jeder Art, die BaFin bzw. Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, diesen geschlossenen Fonds Anfang 2020 freigegeben hat. Freigegeben als Angebot für die Öffentlichkeit. Und in dem Topf sind jetzt nach ein paar Wochen schon ein paar Millionen und natürlich hat er noch viel Platz bis zur möglichen Schließung Mitte 2021. Warum also jetzt investieren und nicht warten bis Mitte 2021? Das ist ja die Frage von Maike. Dazu muss man auch wissen, in was dieser geschlossene Fonds denn investiert. Ich werde das jetzt bewusst ganz allgemein halten, denn es geht ja nicht um ein besonderes Produkt, sondern es geht um das Prinzip von was viel wichtiger ist als das Produkt, von Wertschöpfung. Also, der geschlossene Fonds investiert in Wertschöpfungsketten, die für einen wohlstandsbildenden direkt oder indirekt ja immer etwas zu tun haben mit Infrastruktur, sogenannte Value-Add-Immobilien oder Agrikultur. Das heißt, das Management kauft sich mit Anteilen zu einem bestimmten Zeitpunkt in so eine Wertschöpfungskette ein. Und wenn das jetzt gut arbeitet, das Management, dann gewinnen die Anteile an Wert. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, der meistens schon beim Einstieg vereinbart wird, verkauft das Management die Anteile wieder. Und an wen? Oft an institutionelle Anleger. Denn die wollen Anteile oft langfristig in ihrem Portfolio halten und sind dabei auch mit geringeren Renditen zufrieden. Zugunsten von Stabilität, Kontinuität und der Tatsache, dass sie überhaupt was Gutes gefunden haben, in das man heute Millionen und Milliarden stecken kann, um sie zu sichern. Ja, denn auf dem Girokonto ist Geld nun einmal nicht am besten aufgehoben, was hier auch noch Thema sein wird. Es ist also weltweit das gleiche und seit Jahrtausenden bestehende Prinzip der Wertschöpfung. Du kaufst etwas günstig oder noch besser, erschaffst es sogar aus dem Nichts, bist also Produzent, machst es wertvoll und interessant für eine möglichst große Zahl an potenziellen Abnehmern und verkaufst es zu einem teureren Preis. Naja, und die Differenz zwischen Einkauf und Verkauf, das ist ja Binsenweisheit, ist der Bruttogewinn. Und dann bist du zwar raus aus der Wertschöpfungskette, hast aber hoffentlich einen guten Ertrag in der Hand und kannst mit dem erneut Wert schaffen. Mit was auch immer, in welcher Wertschöpfungskette auch immer. Wenn das Management jetzt seine Arbeit versteht, und das tut es wahrlich in diesen 4% Perlen der geschlossenen Fonds, dann ist eins ziemlich sicher. Erstens, es wird ein Gewinn entstehen. Zwei Dinge können aber nicht vorhergesagt werden. Zweitens, wie hoch wird der Gewinn sein? 6%, 10%, 14,3%? Und drittens, wann werden die Erträge ausgeschüttet? Denn auch wenn die Laufzeit mit 5 Jahren oder 6 Jahren vorgegeben ist, dann kann das nicht verbindlich sein. Schließlich reden wir hier über Geschäfte, die Hunderte von Millionen abwickeln. Und wer schon einmal versucht hat, auch nur eine Villa für 1,5 Millionen zu verkaufen und den bestmöglichen Preis herausholen will, der wird wissen, dass das 3 Monate oder auch 3 Jahre dauern kann. Ist jedenfalls nicht planbar. Das alles ist ganz normal soweit, wenn es um echte Wertschöpfung geht. Und denn da ist vieles so variabel wie das Leben selbst. Ganz anders dagegen die Welt, in der man Geld per Knopfdruck auf einer Tastatur erfindet. Und das ist die Zinswelt. Das ist die Welt, mit der wir aufwachsen. Und die uns auch immer in Tuchfühlung bleibt mit den Elementen, die für Zinsen stehen. Und das ist die Politik der Europäischen Zentralbank, das sind die vom Gesetzgeber favorisierten Produkte und das ist natürlich die Welt der Banken und Versicherungen. Und in dieser Welt bekommt man einen Zins versprochen und der wird dann auf den Tag genau abgerechnet. Denn Zinsen sind kein Ertrag, hinter denen ein Wert steht, der sich mal so oder so entwickelt, sondern sind das Versprechen eines Schuldners. Wer Zinsen bezahlt, hat sich vorher Geld geliehen. Doch darüber habe ich ja an anderer Stelle schon viel mehr erzählt. Nun also meine Antworten und Gegenfragen für Maike, die ja vor der Wahl steht, jetzt zeichnen oder erst zum Ende der verkaufsoffenen Zeit, kurz vor der Schließung des geschlossenen Fonds. Ich schreibe, liebe Maike, deine Frage ist berechtigt. Wenn der Zeitpunkt einer Investition keinerlei Unterschied machen würde, dann wäre es ja geradezu töricht, jetzt zu investieren, wenn es auch noch in 1,5 Jahren geht. Deine Frage gibt mir in jedem Fall die Gelegenheit, noch einmal auf den Unterschied einzugehen zwischen einem Zinsprodukt und Wertschöpfung. Und ich bin sicher, dass dir die Struktur der vorliegenden Vermögensanlage dann auch klarer wird. Erstens. Erlaube mir für den Anfang eine Gegenfrage. Was denkst du, Maike, würde mit dem Angebot des geschlossenen Fonds passieren, wenn alle den gleichen Gedanken hätten wie du? Dann würde es eingestampft werden und stünde niemandem mehr zur Verfügung. Denn für die Genehmigung bei der BaFin muss das Management eine Mindestsumme angeben und die muss zu einem bestimmten Zeitpunkt gezeichnet sein. und das Maximum wird auch angegeben und das wird zum Ende der, das sollte bis zum Ende der verkaufsoffenen Zeit eingesammelt sein. Wenn also ein Jahr lang niemand investiert, hat das Management einen sechsstelligen Betrag völlig umsonst für die Genehmigung bei der BaFin hingelegt, umsonst erste Projekte definiert, die mit dem ersten Geld finanziert werden sollten und umsonst ja vielleicht 5 Leute angestellt, die die eingehenden Verträge bearbeitet hätten. Alles umsonst. Zweitens, du fragst, ob es bis zum Ende der verkaufsoffenen Phase Erträge gibt. Also ich nehme an, du meinst mit Erträge hier konkrete Ausschüttungen, die dir überwiesen werden, oder? Nein, es gibt keine Ausschüttungen. Denn wenn es welche gäbe, wäre die Chance arg groß, dass es sich um ein Schneeballsystem handelt. Denn etwas von Wert braucht Zeit, um an Wert zu gewinnen. Das ist mal so ein Grundsatz. Es gibt aber etwas viel Wertvolleres. Denn was passiert mit dem ersten Geld, das eingesammelt wird? Ein Teil davon finanziert die Kosten, die bei der Erstellung und bei der Verwaltung des Fonds anfallen, das ist klar. Und diese Kostenquote ist auch im Prospekt ganz klar benannt. Dann wird noch eine gewisse Liquiditätsreserve gebildet und der überwiegende Teil des Geldes wird sofort investiert in die ersten Projekte, die, aufgepasst, ein gutes Management viele Monate, manchmal schon Jahre vorher, auf dem Schirm hat, bevor das Geld dafür überhaupt eingesammelt wird. Es entstehen also keine Erträge, so in den ersten zweieinhalb Jahren. Es entsteht Wertschöpfung. Im Geschäftsbericht ist das die Steigerung des, ja, wie heißt die Kennzahl? Nettoinventarwerts, der NAV, Net Asset Value. Und nach einer gewissen Zeit wird diese Wertschöpfung versilbert und dann entstehen konkrete Erträge. Und das ist dann schon nach 2 bis 3 Jahren möglich. Doch diese Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern vom Management reinvestiert in einen zweiten Zyklus von Investitionen, um nach der Laufzeit von 5 oder 6 Jahren die Rendite deutlich zu steigern. Dritter Punkt. Jetzt könntest du sagen, liebe Maike, sollen doch andere die ersten Projekte finanzieren. Das muss ja nicht ich machen. Es wäre doch klug, ganz zum Schluss hineinzuhüpfen, um die Wertschöpfung noch mitzunehmen, die andere mir ermöglicht haben. Ja, das stimmt und es ist auch strategisch gedacht. Wenn sich also heute Anleger zum Investieren entscheiden, dann bist du durchaus am Gewinn dieser zuerst finanzierten Projekte beteiligt. Ja, obwohl du erst 1,5 Jahre später dazugekommen bist. Es gibt jetzt aber einen gewissen Ausgleich für die Frühfinanzierer. Einmal gibt es für die Schnellzeichner oft eine Art Frühzeichnerbonus. Und in dem Fall sind es jetzt 2% pro Jahr, tagesgenau nach Einzahlungsdatum gerechnet. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber ein Girokonto gibt lange nicht so viel her. Ebenso wenig irgendwelche Geldmarktfonds für eine Laufzeit von 1 Jahr. Außerdem sind diese Frühzeichner auch am Gewinn der Projekte beteiligt, die wiederum mit deinem Geld und dem der anderen Spätzeichner finanziert werden. Am Ende also nehmen alle im Verhältnis ihrer Einlage am Gewinn teil, egal wer wann gezeichnet hat. Und ein kleines Risiko für Spätzeichner gibt es immer, das übersehen viele, dass das Management das angestrebte Kapital vorzeitig erreicht, also deutlich vor Mitte 2021, und den Fonds dann früher schließt. Das kann er nämlich jederzeit machen. Kann es jederzeit machen, das Management. Aber bei der letzten Beteiligungsmöglichkeit war das der Fall, ja, und einige meiner Mandanten sind tatsächlich leer ausgegangen. Mussten dann ein paar Wochen warten, bis ein neues Produkt mit einer neuen Wertschöpfungskette angestoßen wurde. Haben also richtig viel Zeit verloren. Viertens. Die große Frage ist doch, Maike, was willst du für 15 Monate mit deinem Geld auf deinem Girokonto anfangen? Wenn du eine lukrative, echte, werteschaffende Investition für so einen kurzen Zeitraum kennst, dann würde ich die gerne kennenlernen. Die wäre dann sehr interessant für mich. Andere jedenfalls sind froh, wenn sie ihr Geld vom Konto wegkriegen, denn viele Banken verlangen ja mittlerweile über eine gewisse Einlage hinaus Minuszinsen. Manche ab 100.000, manche aber schon ab 20.000 Euro. Fünftens, falls unser Finanzsystem zusammenbricht, woran ich übrigens nicht glaube, aber genug Experten davon ausgehen, dann, Maike, gehst du mit dem Verbleib deines Geldes auf deinem Girokonto mehr Risiken ein, als mit der Teilhabe an diesem Sachwert in der Wertschöpfungskette. Denn dem kann ein Finanzcrash keinen großen Schaden zufügen. Ja, von zeitlichen Verzögerungen der Wertsteigerung vielleicht abgesehen. Sechstens und zum Schluss, dein Geld auf dem Girokonto belastet Banken, denn die müssen es ja mit Minuszinsen parken, und belastet damit die ganze Branche. Und dein Geld fehlt dem Wirtschaftskreislauf, der durch die Politik der EZB und durch unsere steuerunfreundliche Regierung viel zu wenig davon hat. Aber vielleicht beruhigt dich ja die Gewissheit, mehr als ein Jahr Zugriff auf das Geld zu haben, wenn du es erst spät investierst. So geht es ja vielen. Ich habe auch viele Jahre meine Rechnungen am letztmöglichen Tag einer Deadline bezahlt und meine Investitionen zurückgehalten. Und die Gesinnung dahinter war, habe ich natürlich erst später erkannt, ich habe nicht genug Geld. Man muss es behalten bis zum Schluss. Ich muss es auf meinem Konto sehen. Pures Armutsbewusstsein. Verändert hat sich das erst, als ich Geld gerne, also weggenommen habe von der Parkposition, wo es nichts macht oder heute sogar Minuszinsen erwirtschaftet, weggenommen habe und umgewandelt habe in Produktivkapital. Und mir kam es immer so vor, als hätte das kluge Weggeben und Investieren von Geld ein Vakuum erzeugt. Und in dieses Vakuum hat mir das Leben dann neues Geld hineinpacken können. Hätte ich das Geld ängstlich und verzagt, ja, bei mir gehalten, auf dem Girokonto herumliegen lassen, dann wäre kein Platz für Neues da gewesen. Und ich hoffe, du übst diese Art selbstverschuldeter Blockade nicht so lange wie ich. Viel Erfolg beim Investieren.